Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Die Menge sagte zu Jesus: Welches Zeichen tust du, damit wir es sehen und dir glauben? Was tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt: Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte zu ihnen: Amen, amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn: Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zu mir führt. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Bei den Propheten heißt es: Alle werden Schüler Gottes sein. Jeder, der auf den Vater hört und seine Lehre annimmt, wird zu mir kommen. Niemand hat den Vater gesehen, außer dem, der von Gott ist. Nur er hat den Vater gesehen. Amen, amen, ich sage euch, wer glaubt, hat das ewige Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben in der Wüste das Manna gegessen und sind gestorben. So aber ist es mit dem Brot, das vom Himmel herabkommt. Wenn jemand davon isst, wird er nicht sterben. Ich bin das lebendige Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch. Ich gebe es hin für das Leben der Welt. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Die Lesung aus der Apostelgeschichte hat uns hineinversetzt in das Obergemach, in den Raum, in dem Jesus das Abendmahl mit seinen Aposteln gefeiert hatte. Und dieses Obergemach wird heute in Jerusalem noch gezeigt auf dem Gipfel des Zionberges. Also auf der höchsten Erhebung der Stadt Jerusalem, da wo auch das Davidgrab von den Juden verehrt wird. Und die Domitio-Abtei ist diese deutsche Benediktinerabtei, die der Entschlafung der Mutter Gottes gewidmet ist. Da wird also auch der Abendmahlsaal gezeigt, heute in einer Form, in einer Gestalt, wie er im 12. Jahrhundert von den Kreuzfahrern errichtet worden ist. Aber angeblich eben an der Stelle, wo dieses Obergemach gelegen hat, an dem Jesus mit seinen Aposteln das letzte Abendmahl gefeiert hat. Dieses Obergemach ist uns oft gar nicht so sehr bewusst als der Raum, in dem sich unglaublich viel abspielt in der Entwicklung der frühen Kirche. Jesus feiert dort das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern. Es ist die Vorbereitung auf das Pascha-Fest, das Fest der Befreiung Israels aus Ägypten. Und Jesus feiert das als Hausherr mit seiner Familie, mit seiner Wahlfamilie, den Aposteln. Und er feiert es so, wie jede jüdische Familie es an dem Abend auch gefeiert hat. Er nimmt das Brot, spricht das Dankgebet, das bis heute in unsere Eucharistie einfließt und als leise gesprochenes Gebet des Priesters am Altar gesprochen wird, während die Gemeinde entweder still oder im Lied die Gabenbereitung begeht. Jesus nimmt den Kelch, erhebt ihn, so wie jeder Hausvater es an dem Abend tun würde, und spricht dabei das Gebet, das ebenfalls in die Eucharistie eingeflossen ist. Wir sehen also, unsere Eucharistiefeier enthält Elemente dieser Pascha-Feier, dieses Befreiungsgedenkens der Juden. Jesus feiert dieses Abendmahl mit seinen Jüngern. Die denken sich noch nichts dabei. Sie wissen ja noch nicht, was geschehen wird. Nur Jesus selber weiß, dass er in der Nacht gefangen wird und dass er am nächsten Tag am Kreuz sterben wird. Er hatte es seinen Jüngern angekündigt, aber sie wollten es eigentlich nie glauben. Sie haben es verdrängt. Und keiner von ihnen mag es mit diesem Abend in Verbindung gebracht haben. Jetzt feierte man erst einmal das Pascha-Fest. Auf dem Tisch fehlt aber etwas. Auf dem Tisch fehlt das Pascha-Lamm, das zu jeder Pascha-Feier dazugehört. Ein junges Lamm, das auf eine bestimmte Weise gebraten werden muss und es muss dann verzehrt werden. Dieses Lamm fehlt auf dem Tisch. Und Jesus beginnt schon bei diesem Pascha-Mahl, das ja dann sein letztes Abendmahl mit den Jüngern geworden ist, unsere Eucharistie. Er beginnt schon, dem Brot eine andere Bedeutung zu geben. Wir lesen das in den Evangelien. Er hebt das Brot, so wie es dem Ritus in den jüdischen Familien entspricht, aber er gibt dem Brot plötzlich eine andere Bedeutung. Dies ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Die Jünger sind völlig verwirrt über das, was sie da hören. Sie können es in dem Moment noch nicht deuten. Es braucht erst den Karfreitag, bis sie diesem Geschehen eben die entsprechende Deutung geben können. Und dann, noch interessanter, als Jesus den Kelch hebt, da sagt er, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes. In diesem Blut wird also ein neuer Bund entstehen. Und ich gebe es hin zur Vergebung der Sünden. Das kostbare Blut Jesu, also das er hingibt und das er da in dieser Eucharistie, in diesem letzten Abendmahl ankündigt, dieses Blut hat die Kraft, die Sünden zu vergeben. Das, was nach der Lehre der Juden eben nur Gott allein tun kann. Die Jünger ahnen also wahrscheinlich mit einem Schauer vor Ergriffenheit, dass es sich hier um etwas unglaublich Göttliches handelt, was Jesus da tut. Sie wissen nicht, dass es das Letzte ist, was Jesus mit ihnen gemeinsam tut. In dem Moment wissen sie es noch nicht, aber sie ahnen, es geschieht hier etwas unglaublich Großes. Hier geschieht ein neuer Bund, ein neuer Anfang. Dann kommt die Nacht der Verzweiflung, die Nacht des Gebetes, der Agonie Jesu am Ölberg. Die Jünger fliehen in alle Richtungen, nachdem Petrus vorher noch sehr vollmundig verkündigt hatte, dass er stets bei Jesus bleiben würde. Er, der Sprecher der Apostel, ist der Erste, der verschwunden ist. Die Jünger, bis auf Johannes, sind alle irgendwo in ihren Verstecken. Was mag in ihren Köpfen, in ihren Herzen vorgegangen sein? Alles auf einmal verändert, alles zerstört. Oder? Der Karfreitag zeigt uns dann Jesus am Kreuz. Da ist es plötzlich, das Lamm, das auf dem Tisch bei der Pascha-Feier mit den Aposteln gefehlt hatte. Jesus selber wird zum Lamm, das geschlachtet wird. Im Nachhinein bekommen die Jünger diese Bedeutung mit. Sie finden die Deutung durch Jesus selbst, der ihnen immer und immer wieder begegnet, durch den Heiligen Geist, der ihnen eingibt. Das ist die Vollendung des Pascha-Mahles, der Pascha-Feier der Juden. Die Vollendung in diesem Bund, den Jesus selber im Auftrag des Vaters mit den Menschen schließt. Als den Aposteln diese Bedeutung aufgeht, wird ihnen auch deutlich, dass Jesus gesagt hat, dass sie dieses Mahl ständig feiern sollen. Sie sollen nicht aufhören, dieses Mahl zu feiern. Und so tun sie es also im Gehorsam. Jesus ist von den Toten auferstanden, nach und nach sind sie in der Schule des Glaubens, sie erfahren Jesus, zunächst mal bekommen sie Zeugnis gebracht von den Frauen, sie glauben es nicht, aber dann begegnet Jesus ihnen selbst und es wird berichtet, dass sie in diesem Obergemach, in diesem Abendmahlsaal sich weiterhin aufhalten, aus Furcht vor den Juden, Fenster und Türen verriegelt, man bleibt in diesem Raum. Man weiß nicht, wie alles werden wird. Maria ist bei ihnen, so lesen wir. Sie, die Einzige, die bereits geistbegnadet ist, sagt den Jüngern immer wieder, wenn er euch gesagt hat, dass er die Kirche bauen wird, das Reich Gottes aufbauen wird, mit eurer Hilfe, dann wird er es tun. Sie spricht durch die Angstmauer der Apostel sozusagen hindurch und spricht ihnen den Mut zu, durch den Geist, der durch Maria wirkt in diesem Moment, sodass sie zusammenbleiben und der Verheißung treu bleiben, obwohl sie innerlich voller Anfechtung sind, voller Schuldgefühl. Wir haben Jesus alle verraten. Welches Recht haben wir noch zu beanspruchen, dass er das mit uns tut? Oder haben wir vielleicht was falsch verstanden? Wie kann das denn geschehen? Jesus ist viel zu früh weggegangen. 1000 Fragen. Tausend Fragen und Zweifel. Aber die Apostelgeschichte berichtet, dass in diesem Abendmahlsaal die Jünger im Gebet vereint waren und auch im Brechen des Brotes. Das ist die ursprüngliche Bezeichnung für die Eucharistie. In diesen Saal der Angst tritt Jesus plötzlich durch verschlossene Türen, haucht sie an, gibt ihnen seinen Geist und beauftragt sie mit dem Bußsakrament. Hier gründet er das Bußsakrament. Was ihr auf Erden binden werdet, ist auch im Himmel gebunden. Was ihr auf Erden lösen werdet, ist auch im Himmel gelöst. Die Binde- und Lösegewalt, der Auftrag zur Sündenvergebung. Das Bußsakrament wird hier gegründet. Die Apostel werden hier beauftragt, mit der Evangelisation hinauszugehen in alle Welt und den Menschen das Evangelium zu verkünden, sie im Namen Jesu zu taufen. Sie erhalten hier also die Vollmacht durch den Heiligen Geist, durch den Auftrag Jesu, in die Welt zu gehen, den Auftrag Gottes zu erfüllen, den Kranken die Hände aufzulegen, Dämonen auszutreiben. Und sie erhalten laut Markus 16,16 sogar die Verheißung, wenn ihr dabei bei diesem Dienst über giftige Schlangen tretet oder tödliches Gift trinkt, es wird euch nicht einmal schaden. Unglaublich große Verheißungen, die Apostel im Zusammenhang mit Auferstehung und Himmelfahrt Jesu bekommen. Aber dann eben die Tage der Novene, die Zeit der größten Anspannung. Jesus zeigt sich nicht mehr, er ist zum Vater zurückgekehrt und Pfingsten ist noch nicht gewesen. Die Zeit des intensiven Gebetes, Tag und Nacht, das ist die Novene. Das Gebet zur Vorbereitung auf die Ausgießung des Geistes, damit Pfingsten kommt, der Heilige Geist, der die Apostel verwandelt, von innen her ergreift und in Stand setzt, zu seinen treuen Zeugen zu werden. In dem Moment der Novene können die Apostel sich noch überhaupt nicht vorstellen, wie das überhaupt gehen kann. Ein Schritt aus diesem Abendmahlsaal heraus und die Juden werden da sein und sie anzeigen. Die Römer werden da sein und sie festnehmen. Sie werden möglicherweise das gleiche Schicksal erleiden wie Jesus. Sie sind noch nicht vorbereitet, sie können das noch nicht. Sie können es kaum glauben. Und durch die Vermittlung von Maria sind sie immer und immer wieder im Gebet dabei und bitten Gott, dass er seine Verheißungen erfülle, wie auch immer. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man würdig ist, dass man genügend vorbereitet ist und dass Gott das wirklich so meint, dass er sie, diese 12 Männer, benutzen will, um eine Welt zu verwandeln. Sie, die kaum lesen und schreiben können oder einige von ihnen gar nicht, sollen bis an die Grenzen der Erde gehen. Ja, wer wird uns denn zuhören? Menschlich gesehen völlig aussichtslos und immer wieder, so hören wir in der Apostelgeschichte, sind sie zusammen beim Brechen des Brotes und beim Gebet. In Liebe versammelt feiern sie das, was Jesus am grünen Donnerstagabend mit ihnen dort in diesem Obergemach gefeiert hat. Verstehen Sie, und dann schließlich die Ausgießung des Geistes, das Pfingstfest, wo es sie nicht mehr hält. Sie reißen die Fenster und Türen auf, treten nach draußen. Wo sind sie jetzt, die Juden, die sie anzeigen wollten? Wo sind sie jetzt, die Römer, die sie festnehmen könnten? Wo sind sie, die Ankläger? Vielleicht sind sie dabei, irgendwo einen Aufstand niederzuschlagen. Vielleicht merken sie nicht einmal, was da geschieht. 3000 Menschen lassen sich taufen. Und von diesen heißt es dann, das haben wir auch gehört in der Apostelgeschichte, dass sie sich in den Gruppen, in den Familiengruppen, in ihren Häusern trafen. So beginnt Kirche. In den Häusern. Kirche ist am Anfang Hauskirche. Menschen versammeln sich in vergrößerten Familienkreisen, so wie unsere Gebetskreise heute, Hauszellen. Das ist die Kirche. Denn öffentlich kann man sich mit dem Abendmahl Jesu Christi nicht sehen lassen. Öffentlich tritt man auf als frommer Jude, man geht in den Tempel oder in die Synagoge zum Gebet. Das tun sie wie die frommen Juden. Aber als frische Christen, als neu getaufte Christen, treffen sich in den Häusern und tun das, was Jesus ihnen aufgetragen hat, nämlich dieses Zeichen, in dem er wahrhaftig und leibhaftig bei ihnen ist. Das muss man nicht verstehen, das muss man einfach im Gehorsam des Glaubens praktizieren. Das ist ihnen bewusst. Und so hat die Kirche von Anfang an, auch durch alle Zeiten der Verfolgungen, der Anfechtungen, dieses Sakrament gefeiert, dieses eucharistische Mahl, in dem Jesus seine Gegenwart verspricht. Und zwar auf höchste Weise, auf besondere Weise. Näher können wir ihm nicht kommen, Also die Kirche im Anfang als Hauskirche, als kleine Gruppen, die umeinander wissen, die alles miteinander teilen, den Glauben, das Leben, die Armut, den Reichtum, die Verfolgung, die Not, die Freude, die Hoffnung, alles wird miteinander geteilt. So beginnt Kirche zu wachsen. Und dann heißt es auch in der Apostelgeschichte an anderer Stelle, seht, wie sie einander lieben. Durch diese Liebe, durch diese Agape, dieses Liebesmahl, das die Eucharistie auch ist oder das sich der Eucharistie anschließt, dadurch strahlen sie aus und bekommen eine Glaubwürdigkeit in einer Umgebung, die eigentlich das Christentum ja ablehnt. Das Christentum beginnt zu wachsen, weil die Liebe Jesu Christi, die sich in der Eucharistie vermittelt, glaubhaft und echt in den Herzen und in den Köpfen der Menschen verbreitet und ausbreitet. Und so gewinnen die frühen Christen eine Strahlkraft. Über ihre Natürlichkeit hinaus gewinnen sie eine Strahlkraft, die gewinnt und die anzieht. Das Ganze beginnt also in diesem Obergemach in Jerusalem. Das ist der erste Petersdom. Petrus, der erste Apostel, der Leiter der Kirche, ist Papst in Jerusalem. Er war kein Römer, er war nie in Rom. Am Ende seines Lebens geht er nach Rom, um den verfolgten Christen beizustehen. Er war nicht Papst in Rom. Er war weder Römer, noch konnte er Lateinisch. Er war Papst in Jerusalem und sein Sitz war dort, beziehungsweise das war eine Art sekundäre Liquie, dieser Obergemachraum, dieser Raum, in dem Jesus das Abendmahl mit ihnen gefeiert hatte, der schließlich auch zur Geburtsstätte der Kirche wurde. Das ist die Geburtsstätte der Kirche. Das ist der erste Petersdom in Jerusalem, der erste Platz des ersten Papstes. Da haben all die Heilsereignisse mit Jesus stattgefunden. Von da aus ging die Kirche in alle Länder und hat andere Hauptstädte erwählt, Rom, Konstantinopel, später Moskau. Aber das sind nicht die Zentren der Kirche, das Zentrum der Kirche ist und bleibt Jerusalem. Der Ursprung der Eucharistie dort in diesem Raum, in dem die Apostel ihre innere Verwandlung durch den Heiligen Geist erfahren haben. Und in diesen Raum, liebe Kursteilnehmer, möchte ich Sie jetzt einladen. Stellen Sie sich vor, dass dieser Raum, in dem wir uns hier jetzt aufhalten und dieses Haus, in dem wir in diesen Tagen wohnen, dass das mit diesem Obergemach vergleichbar ist. Eingeladen von Jesus und seinen Aposteln werden wir hier jetzt in diesen Tagen die Eucharistie feiern. Wir tun das geistigerweise verbunden mit den Aposteln und Maria und den übrigen Personen, die sich dort angeschlossen haben im Laufe der Zeit. Wir treten geistigerweise ein in dieses Obergemach, in diesen Raum des brennenden Feuers, der Angst und Verzweiflung einerseits, aber auch des Neuwerdens durch das Wehen des Geistes. Der Raum des Feuers und der Liebe. Dieses brennende Herz Jesu, das wir hier vor uns sehen, möge uns daran erinnern. Das Bild, das nach der Vision von Marguerite Marie Alacoq so angefertigt wurde. Ihre Vision mit dem brennenden Herzen, das ausstrahlt und gleichzeitig durch die Dornenkrone wie gefesselt ist. Es blutet, Jesus vergießt sein Blut zur Vergebung der Sünden. Aber es hört nicht auf zu pulsieren. Und dieses pulsierende Herz der Liebe Gottes ist in diesem Raum. Also vertrauen wir darauf, dass in diesen Tagen eben das geschehen kann, was mit den Jüngern in den ersten Tagen im Obergemach passiert ist. Eine innere, eine wirkliche Verwandlung durch die Feier der Eucharistie, durch das Hören des Wortes, durch das intensive Gebet bis in die Nacht hinein. Und da legen wir alles hinein, unsere Krankheit, unsere Verzweiflung, alles, was uns umtreibt, alles, was Sie in Ihrem geistigen Rucksack mitgebracht haben. Packen Sie es hier aus, hier gehört das hin. Warten wir auf die verwandelnde Kraft des Geistes Gottes. Warten wir auf die verwandelnde Kraft des kostbaren Blutes, das uns sozusagen einhüllen will, das uns erfüllen und durchfluten will. Öffnen wir uns dieser geistigen Wirklichkeit Gottes unter uns. Amen.
Oh. все дни мои, величайший дар божественной любви.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes.
Ehre sei dir, o Herr.
Als Jesus in Bethanien ankam, fand er Lazarus schon 4 Tage im Grab liegen. Bethanien war nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien entfernt. Viele Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus komme, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus: Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Jesus sagte zu ihr: Dein Bruder wird auferstehen. Martha sagte zu ihm: Ja, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Jesus erwiderte ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Glaubst du das? Martha antwortete ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Nach diesen Worten ging sie weg, rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte zu ihr: Der Meister ist da und lässt dich rufen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, Christus.
Das 11. Kapitel im Johannesevangelium berichtet uns von der Totenerweckung des Lazarus. Eine Glaubensschule, die wir da erleben und in die wir selber auch eintreten können. Jesus sagte zuvor, das habe ich Ihnen nicht vorgelesen, Jesus sagte zu den Aposteln unverhüllt, Lazarus ist gestorben. Er spürt das von ferne. Und er sagt dann weiter, und ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Jesus weiß also offensichtlich schon, was da in Bethanien geschehen wird. Es handelt sich um die befreundete Familie von Jesus, wo er offensichtlich ein- und ausgegangen ist. Lazarus gehörte zu seinen besten Freunden. Er erzählt ja auch dieses Gleichnis von dem reichen Prasser und dem armen Lazarus. Der Arme bekommt in diesem Gleichnis einen Namen, nämlich den Namen seines besten Freundes. Und der reiche Prasser bleibt namenlos. Dieser Name Lazarus geht von daher in die Glaubensgeschichte auf der ganzen Welt ein. Lazarus, also einer der guten Freunde von Jesus, und seine Geschwister Maria und Martha. Wir erinnern uns auch an die Begebenheit, als Jesus einmal wieder dorthin geht, über den Ölberg hinüber. Da liegt nämlich auf der anderen Seite des Ölbergs dieses Bethanien. Das ist nicht weit weg von Jerusalem, da kann man ganz schnell zu Fuß hin. Heute im Palästinensergebiet, nicht ganz ungefährlich von daher. Jedenfalls, da geht Jesus also ein und aus. Offensichtlich, wenn er in Jerusalem ist, hält er sich immer wieder dort in Bethanien auf. Martha und Maria und Lazarus gehören zu seinen ganz Vertrauten. Und jetzt also diese Begebenheit. Er wird gerufen, weil Lazarus krank ist. Komm schnell, hilf ihm. Jesus kommt nicht. Er hält sich noch an anderen Orten auf, heißt es da. Als Jesus hörte, dass Lazarus krank war, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er sich aufhielt. Er hat es nicht eilig. Er erfüllt die Bitten der Menschen nicht so, wie sie das wollen. Aber das wissen wir ja auch. Er tut das, was er den Vater tun sieht. Er und der Vater sind eins. Aber in dieser Einheit mit dem Vater ist Jesus uns Beispiel und Vorbild im Glauben. Auch wir sind Söhne und Töchter Gottes, so bezeichnen wir uns ja als Christen. Das heißt also, auch wir dürfen an der Haltung Jesu Maß nehmen. Jesus, der mit dem Vater eins ist, er tut nur das, was er den Vater tun sieht. Und Jesus spürt, dass der Vater an Lazarus ein großes Zeichen tun will, damit, so wie er dann selber sagt, damit ihr glaubt. Also unser Glaube lebt offensichtlich auch manchmal von diesen Zeichen, die aber nicht so geschehen, wie wir uns die erwünschen, sondern wie Gott sie uns schenkt. Aber er gibt sie. Wir müssen nur ein Sensorium dafür bekommen. Wir müssen sensibel dafür werden, welche Zeichen Gott uns gibt. Die Dinge nicht für zufällig halten, sondern auch kleine Situationen wirklich als Augenzwinkern, als Fingerzeig Gottes erachten. Lernen. Gott gibt seine Zeichen, hier in diesem Fall ein gewaltiges. Dieser Lazarus also, der schon lange krank ist, Jesus hält sich noch einige Tage an dem Ort auf, wo er war. Er hat es nicht eilig. Und als er dann kommt, sagt er, ich freue mich für euch, dass ich nicht dort war, denn ich will, dass ihr glaubt. Und dann geschieht das, was er tun will. Aber zuvor diese Glaubensschule für Martha. Schauen wir noch einmal genau, wie da dieser Dialog verläuft. Maria sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Ein Vorwurf. Herr, ich habe dir doch gesagt, dass Lazarus krank war. Du hättest doch sofort kommen können. Du hast rumgetrödelt. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird Gott dir geben. Also ihr Glaube ist schon sehr groß. Sie weiß, dass Jesus als Sohn Gottes Dinge tun kann, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Erst der Vorwurf, aber naja, du bist ja Gottes Sohn, verrissen ist die Sache noch nicht, das ist ja noch zu retten. So spricht jemand mit Jesus, der sehr vertraut mit ihm ist, und das ist die Martha, und Jesus kennt seine Freundin Martha. Jesus sagte zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Zukunft. Martha sagte zu ihm, ja, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am letzten Tag. Das ist der Glaubensinhalt. Jesus erwiderte ihr, er lässt sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen von dieser Unruhe, die Martha da in diesen Dialog hineinbringt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben. Jesus gibt ihr also einen Glaubenssatz über sich selbst. Ich selber bin die Auferstehung und das Leben. Und dann fragt er, glaubst du das? Er will wissen, ob Martha glaubt, dass dieser Glaubenssatz, den er ihr gerade vorgetragen hat, stimmt. Glaubst du das? Die Antwort von Martha ist dann interessant. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und da nun geschieht etwas Entscheidendes. Martha sagt nämlich nicht, ich glaube das, was du gesagt hast, sondern ich glaube, dass du der Messias bist. Also sie kommt genau zu diesem Bekenntnis, von dem wir heute Morgen aus dem Römerbrief 10. Kapitel gehört haben. Wenn wir mit dem Herzen glauben und mit dem Mund bekennen, Jesus Christus ist der Herr und Gott hat ihn von den Toten auferweckt, dann werden wir gerettet. Sie kommt also hier zu diesem Glaubensbekenntnis an Jesus, den Messias. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. In diesem Moment ist nichts mehr von Jesus, du bist zu spät gekommen. Wärst du nur pünktlich da gewesen, dann wäre Lazarus am Leben geblieben. Wecke doch meinen toten Bruder auf. Nichts mehr von dem. Sie hat ihre Blickrichtung geändert, weg von ihrer Sorge. Sie war ja Lazarus zentriert, solange sie mit Jesus da rumgerangelt hat. Sie war sorgenzentriert. Ich will meinen Bruder nicht verlieren, ich will ihn wieder haben. Wenn wir so auf Jesus zugehen, tut er nichts. Jesus lässt sich von uns nicht seine Schrittlänge vorschreiben. Er lässt sich von uns nicht unseren Zeitplan vorschreiben. Er lässt sich gar nichts vorschreiben. Er will unseren Glauben. Das heißt, er will, dass wir wegschauen von dem, was uns da bedrängt. Denn dann sind wir sachzentriert oder egozentriert oder sorgenzentriert oder menschenzentriert oder was auch immer zentriert. Weg. Hin zu Jesus. Es ist immer wieder dieser Mechanismus. Weg von dem, was uns im Augenblick bedrängt. Weg von dem. Das wird viel zu groß. Das wird dein Gott. Deine Sorge wird dein Gott. Lass den Lazarus nicht dein Gott werden. Und lass die Sorge, dass er jetzt gestorben ist, nicht dein Gott werden. Lass deine Angehörigen nicht dein Gott werden. Lass deine Sorgen um deine Gesundheit, um deine Angehörigen nicht dein Gott werden. Lass dein eigenes Vorankommen, deine eigene Lebensperspektive nicht dein Gott werden. Schau weg davon, schau hin zu Christus. Sei Christus zentriert. Das ist immer wieder diese Bewegung des Glaubens. Ich lasse das, was mich umtreibt, auch wenn sich das in Gedanken immer und immer wieder aufdrängt, weg. Ich will das nicht. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der in die Welt kommen soll. Mehr nicht. Und was du jetzt tust, Jesus, ist vollkommen deine Sache. Ich vertraue dir, dass du weißt, was der Vater tun will. Und was der Vater tun will, ist in jedem Fall gut für mich. Ob ich lebe oder ob ich sterbe, ich bin im Herrn. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Ähnlich verhält sich auch Petrus, als er von Jesus gefragt wird, für wen haltet ihr mich? Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Nicht Fleisch und Blut haben dir das eingegeben, Simon bei Jona, sondern mein Vater im Himmel. Wenn wir so sprechen, dann ist das Ausdruck dessen, was der Vater in uns einpflanzt. Er fragt nicht danach, ob du das mit der ganzen Emotionalität deines Herzens jetzt sagen kannst, ob du das aus dem Tabor-Erlebnis heraus, oh Gott, ich bin dir so nah und du bist mir so nah, sagen kannst. Das ist ein einmaliges Geschenk im Leben, wenn wir Gott so erleben dürfen. Und hoffentlich hat jeder von Ihnen schon einmal ein solches Erlebnis gehabt. Aber Sie dürfen darauf vertrauen, dass es kommt, wenn es noch nicht da gewesen ist. Gott will, dass wir uns in ihn verlieben, aber dann beginnt eben dieser involvierende Weg nach Jerusalem. Und das Kreuz ist da inklusive, das gehört dazu. Und auf diesem Weg sollen wir uns immer wieder auf Jesus ausrichten. Und auch wenn unsere ganze Emotionalität und unsere Angst und zitternde Knie macht und Tränen in die Augen treibt, glaubst du, dass ich der Messias bin? Ja, Herr, ich glaube. Das muss Ausdruck des Willens sein. Ausdruck einer Entschiedenheit. Das Gefühl, das Herz kommt schon nach. Und wenn es nicht nachkommt, dann muss es trotzdem das sein, denn das rettet uns. Dieser Ausdruck des Glaubens aus dem Herzen und mit dem Mund ausgesprochen, das ist das, was uns rettet. Das löst uns nämlich von der Sorge, die uns im Moment umtreibt und öffnet uns wirklich für Christus, der da ist und der ja das Heil für uns will. Das heißt, er handelt an uns. Und je mehr wir uns ihm öffnen durch dieses Glaubensbekenntnis, Herr, ich glaube dir, dass du der Messias bist. Meine ganze Sorge und das Ganze, was ich dir an Fürbitten jetzt mitgebracht habe, ich lege das einfach dahin, du kennst es bereits. Du kennst mich bis zum Grund meiner Seele. Vom Moment meiner Zeugung an bis zum letzten Atemzug ist mein Leben dir vertraut. Das muss nicht meine Emotion ausdrücken, sondern das muss mein Verstand sagen, im Zitat des Psalms 139 zum Beispiel. Du weißt um mich und das genügt mir. Ich muss dir also in meinem Gebet nicht dauernd meine Situation vorrufen. Jesus, hörst du mich denn nicht? Wenn wir uns vor Jesus stellen und alles von uns abfallen lassen, und das kostet manchmal alles, indem wir einfach sagen, Herr, ich vertraue darauf, dass du um mich weißt und alle meine Sorgen lege ich jetzt vor dich hin und ich bekenne, du bist der Messias, der alles vermag, der Sohn Gottes. Du tust nur das, was du den Vater tun siehst. Herr, tu das jetzt an mir. Mach mich heilig und mach mich rein. Mach mich ganz offen, damit ich dich und deine Gegenwart wirklich empfangen kann, damit ich wirklich in der Lage bin, Ausdruck deiner Gnade und deiner Liebe zu werden. Und das lass mich dann zu den Menschen tragen. Und selbst wenn ich nur noch eine Stunde hier auf der Erde zu leben habe, weil der Krebs mich vielleicht auffrisst oder weil irgendetwas mir gesagt worden ist vom Arzt oder weiß der Kuckuck, was es eben sein kann. Es geht nicht um die Qualität unseres irdischen Lebens, damit wir Gott loben und preisen können, sondern in jeder Lebenslage bringen wir mit Lob und Preis unsere Anliegen vor Gott. In dem Wissen, dass er um uns weiß, dass er uns trägt. Und so wächst uns ein inneres Gleichgewicht zu, ein innerer Friede, die Frucht des Heiligen Geistes sozusagen. Dieser Friede wächst uns zu und der strahlt aus uns heraus. Und so werden wir zu Glaubenszeugen, selbst in Momenten, wo es turbulent zugeht. Da werden wir uns nicht mehr anstecken lassen von der Nervosität und von der Hektik, die andere uns dann aufbrummen wollen. Wir werden Ausdruck dieser Liebe und dieser Freiheit im Geist. Und dieser Glaube, den Jesus da einfordert oder den er im Grunde auch dieser Martha da in dem Moment ins Herz legt, der seinen Ausdruck findet in diesem Bekenntnis, ja, ich glaube, dass du der Messias bist. Dieser Glaube wird übernatürliche Züge annehmen. Dieser Glaube wird aus einem Vertrauen genährt sein, das wir dann zum Beispiel bei den Aposteln finden, nachdem sie diese 9 Tage zwischen Himmelfahrt und Pfingsten dort im Gebet und in Angst und in Zittern verbracht haben. Als der Geist sie ergreift und sie dann voller Mut die Fenster und die Türen aufreißen und Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen, verkünden. Die Gefährdungssituation ist ja nicht anders geworden als vorher. Natürlich hätten die Römer und die Juden da sein können, um ihnen jetzt den Prozess zu machen. Aber es war eben nicht. Aber es war den Jüngern egal. Es war nicht mehr wichtig. Weil sie sagten, wir können überhaupt nicht mehr schweigen über das, was wir gesehen und gehört haben. Sie tun das, wovor sie vorher unglaubliche Angst hatten. Und sie tun es jetzt mit einer Freimut, die ihnen der Heilige Geist ins Herz legt. Das ist Ausdruck eines Glaubens, der übernatürliche Züge annimmt. Ich verkünde Jesus als den Gekreuzigten und Auferstandenen, als den Messias, auf den die Welt gewartet hat. Sie tun das im tiefen Glauben, dass er schon das an ihnen tut, was dann dran ist. Sie vergessen all ihre Angst, all ihre Sorge um sich selbst und sind nur noch zentriert auf Jesus, den es zu verkünden gilt. Und das tun sie in einer Liebe, in einem Vertrauen, in einer Klarheit, in einer Tiefsicht und Weitsicht. Und Gott tut seine Zeichen. An dem Tag werden 3000 Menschen getauft. Das war nicht planbar. Da ist niemand gekommen und hat gesagt, so Jungs, jetzt geht nach draußen, da sind Leute, die warten nur drauf, dass ihr sprecht. Der Geist hat sie ergriffen und ihnen den richtigen Augenblick gezeigt. Das ist nicht Sache der Planung und von Management, sondern ist einfach Sache des Vertrauens und des Glaubens. Auf einmal wird klar, jetzt, nicht gestern, nicht morgen, jetzt gilt es, das Wort zu verkünden. Und dieser übernatürliche Glaube wird im Grunde auch von den Jüngern eingefordert, als Petrus auf dem stürmischen Meer aus dem Boot aussteigt. Ein Moment lang gelingt es. Ist ja schließlich auch vor Ostern. Da sind sie ja noch am Anfang dieses Schulunterrichts bei Jesus. Da steigt er aus und solange er Jesus zentriert ist, geschieht ihm nichts. Sobald er aber sorgenzentriert wird und die Wellen da sieht, meine Güte, was passiert da? Da geht er baden. Da fressen die Wellen ihn auf. Und Jesus tadelt den Kleinglauben. Aber er erkennt im Grunde auch, ihr seid ja bereits auf dem Weg. Und Jesus weiß ja auch, was das Ziel dieses Weges ist. Aber dass es auch noch kosten wird. Dass es Erfahrungen braucht, um zu erfahren, dass Jesus tatsächlich da ist in den Ängsten und in den Stürmen des Lebens. An verschiedenen Stellen lesen wir dann eben auch, dass Jesus heilt und er sagt, dein Glaube hat dir geholfen. In Lourdes und an anderen Wallfahrtsorten gibt es Kommissionen, die eingesetzt werden, um die Wunderheilungen, die dort geschehen, zu prüfen. Und da sagt der Pfarrer, der Priester, der dort in Lourdes zum Beispiel für die Überprüfung der Wunder zuständig ist, der sagt, hier passieren wirklich viele Wunder und die Kriterien, die wir ansetzen, um das zu bestätigen, sind sehr streng. Deshalb ist die Zahl der anerkannten Wunder relativ gering. Es sind keine 100, die anerkannt sind. Aber das, was wirklich passiert ist, geht ja in die Hunderte und Tausende. Aber er sagte, die Wunder, die hier geschehen, bewirken nicht den Glauben. Die Wunder, die hier geschehen, dienen nicht dazu, den Glauben bei Ungläubigen zu bewirken. Aber er sagt, der Glaube ist Voraussetzung dafür, dass diese Wunder geschehen können. Und das ist genau die richtige Sichtweise. Jesus tut seine Wunder nicht, um die Menschen zum Glauben zu bringen. Das wäre spektakulär, das hält vielleicht eine gewisse Weile, aber es hat keinen Tiefgang. Aber Jesus gibt dem, der da glaubt und mit dem Ausdruck des Glaubens zu ihm kommt, ein Zeichen und einen Beweis seiner Gegenwart. Und die, die umstehen und diesen Glauben auch haben, die fühlen sich auch bestätigt in ihrem Glauben. Das ist wie ein Fingerzeig Gottes, geh diesen Weg weiter. Gott wird seine Zeichen und Wunder schon geben, so wie es für dich gut ist. Und so wächst den Aposteln also ein übernatürlicher Glaube, weil sie erfahren, dass Jesus da ist. Dass es für ihn keine Grenze gibt. Die Grenzen des Glaubens sind nur in uns selbst. Und diese Grenzen nimmt Jesus allerdings ernst, denn Gott hat uns mit freiem Willen erschaffen. Er erwartet von uns diese Offenheit, diese mutigen Schritte des Vertrauens durch die Mauern unserer Ängste als Ausdruck eines wachsenden Glaubens. Und je mehr wir bereit sind, solche Schritte zu tun, desto sicherer können wir sein, dass wir voranschreiten auf dem geistlichen Wachstum. Unser Glaube wird wachsen. Wir haben zumindest eine Erfahrung mehr, dass Gott seinen Verheißungen treu ist. Um diesen Glauben also, lasst uns beten, dass der in uns wächst, dass wir alle Widerstände und Hindernisse in uns abräumen, dass wir die Gnade Gottes wirklich ungehindert in uns aufnehmen können und in der Gnade Gottes wegwaschen zu lassen. damit der Glaube in uns wächst, damit er übernatürliche Züge bekommt, dass wir vor Jesus stehen und sagen, ich traue dir alles zu. Du bist Jesus, der Sohn des lebendigen Gottes. Halleluja und Amen. Halleluja.